Liebe Kinder, liebe Brüder, liebe Schwestern, auch die am Telefon dazugeschaltet sind, herzlich willkommen. Jesus und die Ehebrecherin ist unser Textwort heute überschrieben. Ich würde, nachdem wir das gerade gehört haben, noch kurz eine andere Textstelle vorlesen, das ist auch nur ganz kurz, weil ich glaube, die beiden haben unmittelbar miteinander zu tun. Und zwar, der eine oder andere wird es kennen, der Heilandsruf, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und ermattet von übermäßiger Last. Aufatmen sollt ihr und frei sein. Fügt euch dem Willen Gottes, wie ich mich ihm füge. Ich herrsche nicht über euch, sondern gehe mit euch den unteren Weg. Ihr werdet den Frieden finden. Was ich euch zumute, ist nicht zu hart. Und was ihr tragen sollt, nicht zu schwer. Ich vermute mal, auf den ersten Blick gibt es da wenig Zusammenhang. Ich hoffe, dass wenn ich am Ende fertig bin, das offenbar geworden ist, wie die beiden Dinge zusammenhängen. Aber lass uns erstmal durchs Textwort einmal durchgehen. Das Textwort ist wahrscheinlich den meisten irgendwie bekannt. Jesus und die Ehebrecherin, das haben wir wahrscheinlich alle schon tausendmal gehört. Und das ist gerade die Gefahr bei diesen Textworten. Ging mir jedenfalls so bei der Vorbereitung, war ja alles klar. Aber ich glaube, hier steckt ein bisschen mehr drin. Allein schon der erste Vers, wenn wir lesen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus Christus, ich hätte fast gesagt, besuchen. Also wenn sie zu ihm kommen, da wissen wir eigentlich schon, da sind die Rollen schon verteilt. Da wissen wir, wer ist der Bösewicht in der Geschichte, wer soll hier vorgeführt werden, wem möchte man also etwas anhängen. Und sie bringen eine Frau mit, auf frischer Tat ertappt, beim Ehebruch. Und was sie sagen, ist, Meister, das Gesetz ist klar. Die Frau hat Ehebruch begangen. Jetzt hat sie den Tod verdient. Bis hierhin kann man mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auch nicht streiten. Das steht tatsächlich an zwei Stellen sogar im Alten Testament. Allerdings, so steht es ja auch drin, haben sie das alles geplant, um eben ihre eigene Agenda durchzusetzen, um eben ihre eigenen Interessen voranzubringen. Dieser Jesus Christus, der mit seinen Lehren und mit seinen Wundertaten Stacheln ihrer Seite war, weil er auf vielleicht unaussprechliche Art und Weise sie entlarvt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten vielleicht noch nicht mal genau sagen, warum sie dieser Jesus so aufregt. Aber sie waren sich darin einig, dass er es tat. Dass er durch sein Tun und durch seine Aussagen eben das, was sie repräsentierten, im schlimmsten Fall bloßstellte, im schlechtesten Fall ihnen Aufmerksamkeit der Leute wegnahm. Sie hatten also geplant, in welcher Form auch immer, vielleicht war sogar der Mann, der beim Ehebruch beteiligt war, jemand, den sie kannten. Vielleicht wussten sie von dem Ehebruch vorher und haben sich überlegt, diesen Umstand für sich zu nutzen, wie dem auch sei. Sie ergreifen also die Frau und bringen sie vor einen Rabbi, Jesus Christus. Wir wissen an anderer Stelle, Jesus Christus kennt die Herzen der Menschen. Und er wusste auf der anderen Seite aber eben auch um das Gesetz. Und so haben sie ihn tatsächlich in eine ganz schöne Zwickmühle gebracht. Denn wie gesagt, ich sage es nochmal, die Anklage, die sie vorbringen, die hatte Hand und Fuß. Allerdings, hätte ich fast gesagt, haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht, haben sie ein paar Dinge einfach vergessen oder unterschlagen. Nicht vergessen, unterschlagen. Diese Regelung zum Ehebruch im Alten Testament, das mag den einen oder anderen überraschen, erstreckten sich auf Mann und Frau. Wer also Ehebruch begeht und dabei erwischt wird, musste den Tod fürchten. Und da hieß es nicht, der Mann kriegt auf die Finger und die Frau die Steine. Beide sollten gesteinigt werden. Der Mann war aber nirgendwo zu finden. Sie haben nur die Frau vor Jesus Christus gebracht. Dann bedrängen sie ihn und wollen wissen, was zu tun sei. Ich denke, der Plan war gewesen, oder die Hoffnung war, dass er sich für einen der vorher erdachten Lösungswege entscheidet. Wenn er sagt, die Frau muss sterben, dann hätte er gegen römisches Recht verstoßen, weil auch wenn die Juden das Recht behalten haben, sich in manchen Dingen selbst zu regieren, waren die Dinge, die eben zum Beispiel mit der Todesstrafe zu tun hatten, das Vorrecht der Römer. Das durften die Juden nicht mehr ausleben. Wenn er jetzt gesagt hätte, dass die Frau unschuldig sei oder nicht zu steinigen sei, hätten sie ihm vorwerfen können, er hätte das Gesetz verletzt. Und wenn er hätte gar nichts gesagt, dann hätte er auch wahrscheinlich das bei jeder Gelegenheit zu hören bekommen. Also in den Köpfen der Pharisäer war die Sache eigentlich schon erledigt. Egal, in welche Richtung er sich wendet, überall drohte ihm Ungemach. Und jetzt kommt diese seltsame Reaktion von ihm, dass er sich bückt, er macht sich klein, setzt sich auf den Boden oder kniet auf den Boden und fängt an, irgendwas in den Sand zu schreiben. Falls ihr hofftet, das ist jetzt die Predigt, wo euch erzählt wird, was der da schreibt, ist es nicht. Ich weiß auch nicht, was der da geschrieben hat. Aber während er das tut, wird er weiter bedrängt. Die Pharisäer hören also nicht auf. Ist wahrscheinlich wie so ein vierjähriges Kind im Supermarkt, was nicht aufhören will, am Ärmel zu zupfen. Ich will das Eis, das Eis. Können wir noch das Eis kaufen? Und so kommen sie immer wieder zu ihm und sagen, Meister, was nu? Jetzt sprich doch mal. Das musst du doch wissen. Jemand, der so weise ist wie du, jemand, der sich in den Tempel stellt und meint, er hätte die Kompetenz hier zu lehren, das hat er getan, muss doch eine Antwort darauf haben. Ist doch eigentlich ganz einfach. Und dann kommt dieser Satz, der wahrscheinlich selbst bei Nichtchristen bekannt ist. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wenn ich so reden könnte wie Jesus Christus, wären wir schon fertig. Der hat nämlich alles in diesen Satz gepackt. Das mit der Sünde kann man so verstehen, dass nur Menschen, die ohne Sünde sind, hier werfen dürfen, also den Stein aufheben dürfen. Wenn man aber nochmal zurückschaut ins Alte Testament, ist damit gemeint, erstmal durfte das Urteil nur vollstreckt werden, wenn es mindestens zwei Zeugen gab. Und die Rolle des Zeugen anzunehmen, das wussten die Juden, bedeutete auch, verpflichtet zu sein, den ersten Stein zu werfen. Das hat ja einen guten Grund, warum das so gewesen ist. Man wollte, das ist ja ein Gottesgebot, man wollte also vermeiden, dass Leute leichtfertig aussagen. Denn auch wenn wir manchmal vor Augen haben, dass das damals eine ganz archaische Zeit gewesen ist, so fällt den Leuten oder vielen Leuten wahrscheinlich damals genauso schwer wie den Menschen heute, jemand anderem das Leben zu nehmen. Es gibt Kommentatoren, die sagen, derjenige, der als Zeuge auftrat, durfte keine Verbindung zu diesem Verbrechen haben, das er bezeugt. Er musste, wenn man so möchte, sündenfrei sein für diese Übertretung, damit er als Zeuge überhaupt agieren kann. Und was Jesus Christus hier letztlich sagt, weil er das Herz der Pharisäer kennt, ist, wenn einer unter euch ist, der in Bezug auf diesen Ehebruch sich hat nicht zu Schulden kommen lassen, dann werft. Er sagt also, die Übertretung und das Gesetz, gelten. Wenn sie Ehebruch begangen hat und wir mindestens zwei Zeugen finden, dann steinigt sie. Er sagt aber auch, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dann nehmt den Stein auf. Ich habe mich lange gefragt, was in diesem Satz dazu führt, er bückt sich ja danach wieder, also er wendet die Augen ab, wenn man so möchte. Und jetzt stelle ich mir das so vor, da steht ja nicht, wie viele es sie waren, vielleicht waren es 10. Da stehen also 10 Leute rum, vielleicht haben die schon die Steine in der Hand. Jetzt sagt er diesen einen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jetzt sagt er diesen Satz und sie können nicht. Sie können einfach nicht. Weil sie in dem Moment aus, wie man so schön sagt, aus dem blinden Winkel heraus gepackt wurden vom Herrn. Und einer nach dem anderen geht. Jesus Christus richtet sich wieder auf und muss feststellen, dass niemand mehr da ist. Und er fragt die Frau, wo sind sie? Hat dich denn keiner verurteilt? Hat dich denn keiner verdammt? Und sie sagt, niemand. Jetzt könnte man annehmen, dass ja rein formal auch keine Zeugen mehr da sind. Also, wenn man so möchte, der Vorwurf steht im Raum, aber es gibt keine Zeugen. Also der Ehebruch hat vielleicht stattgefunden, vielleicht, aber es ist niemand mehr da, der das bezeugen könnte, dass es so ist. Und man könnte jetzt argumentieren, das ist der Grund, warum er sie hat gehen lassen, warum er sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Etwas früher im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin gekommen, damit sie ewiges Leben haben. Wir wissen, dass der Weg, um das Wirklichkeit werden zu lassen, der Weg ans Kreuz war. Der einzige Weg, warum du und ich ewiges Leben haben können, ist, weil jemand anderes für meine und deine Übertretung bezahlt hat. Und zwar für alle. Immer wenn es um das Thema geht, wiederhole ich mich, aber es ist wichtig, weil es eine Grundfeste unseres Glaubensgebäudes sein muss. Es ist nicht so, dass für das, was wir nicht abarbeiten konnten, Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, sondern ist für alles ans Kreuz gegangen, weil wir für nichts Leistung erbringen können gegenüber Gott, wo er sagen würde, dann tilge ich das aus deiner Liste der Übertretung. Jesus Christus ist für jede Übertretung, die ich in meinem Leben begangen habe und noch begehen werde, ans Kreuz gegangen und hat dort den Preis dafür bezahlt. Das ist der einzige Grund, warum Frieden herrscht zwischen meinem Vater und mir. Und so blickt er hier voraus und sagt, auch für diesen Ehebruch werde ich ans Kreuz gehen. Und vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt, dass keine Zeugen mehr da waren. Aber ich glaube, ganz wichtig dabei ist gewesen, dieser Blick ans Kreuz von unserem Herrn. Jetzt könnte man hingehen und sagen, ist das in Ordnung, ist das fair? Die bricht die Ehe und der lässt sie einfach so gehen? Er lässt sie nicht einfach so gehen. Er nimmt sie in die Pflicht, genauso wie uns Jesus Christus heute, jeden Einzelnen von uns in die Pflicht nimmt, so wie Johannes der Täufer, als er das erste Mal aufgetreten ist und den Weg bereitet hat für den Herrn, er ruft ihr zu, halte Umkehr, tue Buße, lege ab das Alte. Heute, jetzt, hier beginnt ein neuer Weg für dich. Und er sagt zu ihr, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Auch diesen Satz kennen wir. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, wie das eigentlich zusammengeht. Wie kann das Gesetz gelten und den Tod verlangen und er lässt sie einfach gehen. Wir sind deswegen nur wahrscheinlich irritiert oder haben Fragezeichen im Kopf oder haben vielleicht darüber noch nie nachgedacht, weil es für uns so selbstverständlich ist. Paulus schreibt an die Römer und sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Punkt. Der Lohn der Sünde ist Tod. Und so wie wir verschont werden, gibt er ihr das gleiche Angebot und sagt, ich bezahle für das, was du bisher gemacht hast, aber nun geh hin und sei ein neuer Mensch. Jetzt mal einmal durch. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, was das eine oder andere bedeuten könnte. Aber jetzt die eigentlich interessante Frage. Was hat das mit uns zu tun? Was soll das in unserem Leben bedeuten? Man könnte oder man kann dieses Textwort nehmen und darüber sprechen, unter welchen Umständen wir anderen Leuten was sagen dürfen, wann wir sie richten dürfen. Das könnte man machen, das wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, das ist nicht das, was das Textwort uns sagen möchte. Das Textwort möchte uns vor Augen führen, dass ich die Gebote Gottes kennen kann. Ich rede jetzt nicht nur vom Alten, ich rede auch von den Lehren Jesu Christus, dass wir die alle kennen können, dass wir die alle herbeten können, dass wir die Parabeln kennen und wissen, was damit gemeint ist und wir trotzdem keine Kinder Gottes sein können. Man muss dazu wissen, dass die Pharisäer, die haben bei uns, was ich eingangs sagte, wenn wir das nur lesen, wissen wir schon, das sind die Bösewichte. Gesundheit. Die Pharisäer sind ein bisschen wie ich. Ich würde mir wünschen, dass unsere Gesellschaft Umkehr hält. Zurück zu den Werten, die hier drin beschrieben sind. Zurück zu den Spielregeln, die uns Gott fürs Miteinander und für das Leben in dieser Welt gegeben hat. Diese Bewegung der Pharisäer war nichts anderes. Das waren Menschen, die gesehen haben, wie die griechisch-römische Welt, ich nenne es mal einfach Welt, also wie die griechischen, römischen Werte in die jüdische Gesellschaft drückten, wie diese zum Beispiel freie Sexualmoral Raum griff in der Gesellschaft und die gesagt haben, das möchten wir nicht, das halten wir für einen Irrweg. Wir wollen zurück zu dem, was wir mal gewesen sind. Und wir wissen auch, dass Jesus Christus an einer Stelle sagt, wenn ihr ins Himmelreich kommen wollt, dann muss eure Rechtschaffenheit mindestens die der Pharisäer entsprechen. Wo sind die also falsch abgebogen? Was führt also dazu, dass sich gerade zwischen denen, die eigentlich die gleiche, wenn man so will, Agenda, die gleiche Politik verfolgten wie unser Herr Jesus Christus, nämlich die Menschen daran zu erinnern, was wesentlich ist im Leben. Wie kommt es eigentlich, dass die immer aufeinander gestoßen sind, dass die sich so aneinander gerieben haben. Die Antwort findet sich in der Frage, wie sie zum Willen Gottes gestanden haben. Der Wille Gottes, das klingt so hochgestochen. Das ist allein die Frage, wie Gott möchte, dass ich mit meinen Kindern umgehe. Wie ich mit meiner Frau, wie ich meine Ehe gestalte, wie ich mit euch umgehe und noch viel weiter, wie ich mit Menschen umgehe, die ihn gar nicht kennen. Der gibt uns für alles, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der gibt uns für alles eine Maßgabe. Was die Pharisäer gemacht haben, ist, die haben das genommen und haben daraus, wenn man so möchte, einen Knüppel geformt. Und sie haben dieses Gesetz benutzt für ihre eigenen Zwecke. Denen ging es zu keinem Moment um den Ehebruch. Ihm ging es zu keinem Moment um diese Frau. Das war nicht das, was sie bewegt hat. Sie hat nicht bewegt, dass da jemand dem Willen Gottes zuwidergehandelt hat. Das war für sie Mittel zum Zweck. Ganz praktisches Beispiel. Ich fahre nicht immer entsprechend dem Tempolimit. Ich weiß nicht, warum ihr denn lacht. Nein, Spaß beiseite. Also, ich kenne die Straßenverkehrsordnung in Grundzügen. Ich fahre nicht immer entsprechend des Tempolimits. Bin aber der Erste, der das Ding rausholt, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe dir das selber schon mal gemacht oder kennt einen Nachbarn oder kennt jemanden, bei dem das mal so gewesen ist. Da ist eine Feier, die ist ein bisschen lauter im Haus. Der Weg ins Internet ist nicht weit, um mal rauszukriegen, wie lange dürfen die das eigentlich. Und dann geht man da hin und erklärt denen das, dass es alles viel zu laut ist und schon viel zu spät. Und bitte aufhören, jetzt sofort. Und wenn wir selber vielleicht Besuch haben, jetzt hab dich mal nicht so. Das ist es. Genau das ist es. Jesus sagt in der Bergpredigt, bevor du dich um den Splitter im Auge deines Bruders kümmerst, kümmere dich doch mal um den Balken in deinem eigenen Auge. Paulus schreibt an die Römer, Mensch, wenn du richtest, sei dir doch mal darüber im Klaren, dass du genauso gerichtet wirst. Und er sagt, und Paulus sagt sie noch, bringt sie noch auf die Spitze. Und er sagt, die Güte Gottes bringt uns zur Buße. Ein klassischer Satz von Paulus, wo man wieder denkt so, was? Was er sagt ist, und das vergessen wir allzu oft. So wie Jesus Christus der Frau Gnade und Barmherzigkeit gezeigt hat. So wie Jesus Christus mit seinem Blut teuer dafür bezahlt hat. Das vergessen wir gern mal, weil es für uns Lebensalltag ist. Es ist Wirklichkeit, aber es ist leider auch Alltag. Das ist wie in einer intakten Familie groß zu werden. Das ist keine große Sache für den es betrifft. Und das ist auch okay. Aber es ist trotzdem ein großes Gnadengeschenk. Und von Zeit zu Zeit macht es mal Sinn, darüber nachzudenken. Und so sind die Menschen, die wir manchmal mit der harten Anwendung des Gesetzes konfrontieren wollen, weil es unseren Zielen dient, genauso Empfänger der Gnade und Barmherzigkeit. Die sind auch teuer erkauft worden von unserem Herrn Jesus Christus. Ich hatte euch den Heilandsruf vorgelesen, ich mach's nochmal. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und ermattet von übermäßiger Last. Aufatmen sollt ihr und frei sein. Fügt euch dem Willen Gottes, wie ich mich ihm füge. Ich herrsche nicht über euch, sondern gehe mit euch den unteren Weg. Ihr werdet den Frieden finden. Was ich euch zumute, ist nicht zu hart und was ihr tragen sollt, nicht zu schwer. Es gibt wenig Verse, die so stimmungsaufhellend sind wie dieser oder wie diese beiden Verse. Die berühren uns irgendwo ganz tief drin und machen uns irgendwie froh, oder? Wenn er sowas sagt wie, kommt her zu mir, ich weiß, ihr seid müde und matt. Und dann sagt er sowas wie, aufatmen sollt ihr und frei sein. Ist das nicht eine tolle Vorstellung? Ich habe im Moment in meinem Leben, ich habe das Gefühl, ich werde bald bekloppt. Seht mir diese saloppe Formulierung bitte nach. Ich habe das Gefühl, dass so viel auf mich einstürmt, dass Anwesende ausgenommen, dass so viele Leute von mir ein Stück haben wollen, dass ich manchmal nicht weiß, was ich erst machen soll. Und jetzt sagt er mir, komm zu mir. Aufatmen kannst du bei mir und du bist frei. Und er verspricht mir, er sagt nicht vielleicht, sondern er verspricht es mir. Ihr werdet den Frieden finden. Ist das nicht toll? Aber wisst ihr, was er auch sagt? Fügt euch dem Willen Gottes, wie ich mich ihm füge. Fügt euch dem Willen Gottes. Wisst ihr, was einer der größten Stolpersteine ist für die Menschen da draußen, die von der frohen Botschaft hören? Die graben vielleicht eine Weile. Dann finden sie diesen Schatz im Acker, von dem Jesus spricht. Wo derjenige, der ihn findet, alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen. Ihr kennt diese Parabel. Und dann haben sie das in der Hand, dann gucken sie drauf und dann dämmert ihnen langsam. Da gibt's einen Beipackzettel. Wenn ich den nehme, wenn ich das möchte, aufatmen, frei sein, Frieden finden, das macht was mit mir. Meine Werte werden sich verändern. Mein Handeln wird nicht mehr von mir bestimmt. Der Wille eines anderen ist in meinem Leben auf einmal maßgeblich. Nicht mehr mein eigener Wille. Und das ist der Moment, wo viele sagen, das geht nicht, das kann ich nicht. Was meint ihr, wie viele Menschen das Problem ist? Diese sich nicht unterstellen können. Und wir vergessen manchmal, das ist kein bösartiges Vergessen. Versteht mich bitte richtig. Lasst es mir anders sagen. Ich vergesse manchmal, dass das so ist. Dass die Gnade, die Gaben, die Geschenke Gottes gegeben werden, aber ich mich dazu verändern lassen muss. Ich muss mich selbst anbieten. Paulus schreibt, unser Körper ist der Tempel unseres Gottes. Wie oft lesen wir in der Schrift, dass in unserem Herzen, ich habe das mal in einer Predigt beschrieben, als der Drache, der unser alter Mensch sein soll, den Jesus Christus beim Einzug in unser Herz erschlägt, der aber immer noch Todeszuckungen hat. Und wisst ihr, was noch ein Stolperstein ist für die frohe Botschaft in dieser Welt? Das ist, wenn wir so sind wie diese Pharisäer. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, wenn ihr sowas das erste Mal hört und euch fragt, wer bin ich eigentlich in der Geschichte? Also ich war ganz lange auch in der Beschäftigung mit dem Textwort, ich war vielleicht nicht Jesus Christus, aber ich habe direkt neben ihm gestanden. Ich war nicht der Pharisäer oder der Schriftgelehrte. Ich würde doch keine Frau steinigen. Aber immer dann, wenn ich anfange, das Gebot Gottes in die Hand zu nehmen und es zu benutzen, um meine Agenda voranzubringen, um andere mundtot zu machen, um meinen Willen durchzusetzen, bin ich genau wie die Pharisäer. Schwarze Anzüge, die Anzahl der Kerzen auf dem Tisch, die Version der Übersetzung oder muss es überhaupt Luther sein, könnte es nicht auch was anderes sein? Die Sitzordnung, das Liedgut, sucht euch was aus. Das ist genau, was ich meine. Schriftgelehrte. Und der größte Stolperstein, oder nicht der größte, aber einer der größten Stolpersteine für das Evangelium, dass es in der Welt seine Wirkung entfalten kann, dass wir leuchten können wie die Stadt auf dem Berg, dass wir das Salz der Erde sein können, ist, wenn wir die Pharisäer sind. Was passiert dann? Die Zeit ist schon fortgeschritten, ich mach's kurz. Als Mose anfängt, also wir sind jetzt wirklich weit zurückgesprungen, als Mose anfängt, sich mit seinem Erbe und seiner Identität zu beschäftigen, will er einem Juden helfen, der gerade von einem Ägypter verprügelt wird. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung bringt er ihn um, den Ägypter. Er vergräbt ihn und hofft inständig, dass er von niemandem beobachtet wurde. Ein paar Tage später kommt er dazu, wie sich zwei Juden gerade in die Haare kriegen und wahrscheinlich ihre Fäuste auspacken wollen. Und er sagt zu ihnen, was macht ihr da? Was soll denn das? Und dann passiert das, was uns auch passieren kann. Dann sagt einer von den beiden zu ihm, was willst du uns denn sagen? Oder willst du uns umbringen wie den Ägypter da? Wir entwerten die Botschaft unseres Herrn durch unser Tun, weil das Erste, was die Menschen sehen, wenn sie von der frohen Botschaft hören, ist derjenige, der sie überbringt. Das sind wir. Meine Frau sagt immer, hat sie irgendwo gehört, wir sind vielleicht die einzige Bibel, die manche Menschen jemals lesen werden. Als David den Mann der Frau, die er begehrt hat, an die vorderste Front geschickt hat, kommt danach der Prophet Nathan zu ihm und gibt ihm ein Gleichnis, wo Nathan, der Prophet, ihm die Geschichte nacherzählt. Und am Ende sagt zu David, und, was ist jetzt zu tun? Und David echauffiert sich und sagt, das muss der viermal bezahlen, der muss büßen. Und dann sagt der Prophet zu ihm, und das bist du. Am Ende sagt der Prophet zu ihm, weißt du, was deine Übertretung gewesen ist? Du hast den Gegnern des Herrn erlaubt, den Namen des Herrn zu lästern, weil sie auf dich gucken und sehen, was du für ein Leben lebst und das gar nicht mit dem zusammenbringen können, was du erzählst. Das steckt hier drin. Jetzt sind wir alle hinreichend ernsthaft geworden. War ja auch eine Handvoll. Jetzt nochmal die Frage, was heißt das für uns? Was heißt das für mich? Ist mir das schon mal passiert? Habe ich schon mal mit Gesetzen argumentiert? Nicht, weil mich die Übertretung der Gesetze gepackt hat, sondern weil ich meinen Willen durchsetzen wollte, weil ich mein Ziel erreichen wollte und mir in dem Moment einfach jedes Mittel recht war? Ja. Was heißt denn das jetzt für mich? Von hier, heute, nach vorne. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Das heißt es. Unser Herr und Bruder Jesus Christus sagt uns hier im Heilandsruf, ich herrsche nicht über euch, sondern gehe mit euch den unteren Weg. Jesus Christus zwingt uns nicht seine Herrschaft auf. Das macht er nicht. Deswegen sagt er, ich herrsche nicht über euch. Was er möchte, am nächsten Sonntag werden wir davon hören, der kommt auf einem Esel, der kommt nicht, um Krieg zu machen in unserem Leben. Der kommt, um Frieden und Weisheit zu bringen. Dafür braucht er aber offene Tore. Wenn die Tore zu sind, dann wird er keine Belagerungsmaschinen bauen. Er wird keine Heere aufstellen und sich mit Gewalt Zutritt verschaffen. Was heißt das also für mich heute? Was heißt es, wenn es für dich auch so zutrifft, für dich heute? Machen wir unser Herz auf. Paulus schreibt an die Epheser, und daran sollten wir uns immer daran erinnern, wir sind von Gott Wir sind Gottes Werke und von ihm dazu bestimmt, in den guten Werken zu leben, zu wandeln, sagt Paulus, die er für uns geschaffen hat. Paulus sagt es etwas anders, als Jesus es hier sagt. Der Weg von heute hier nach vorne ist ein gemeinsamer Weg. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist ein gemeinsamer Weg. Diese Situation, wo du vielleicht den halben Weg gehst, also wo du vielleicht schon anfängst zu diskutieren und mittendrin stellst du fest, oh, da habe ich doch mal was gehört, das ist nicht richtig. Da steht er nicht neben dir und sagt, ach, könnt ihr jetzt euch selber ein Schimpfwort ausdenken? Du Ochse, meinetwegen. Das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt. Sondern er sagt, so verdamme ich dich nicht, ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jeden Tag aufs Neue. Ich weiß, das war heute kein... Wir haben viel Zeit damit verbracht, rauszuarbeiten, wo wir falsch abbiegen können. Seht's mir nach. Aber ich möchte auch eins ganz klar verstanden wissen, wie viel Hoffnung hier drin steckt. Egal, wie viel Blödsinn wir machen, egal, wem ich zum Beispiel Nein sage, weil es mir im Moment alles zu viel wird, was sich im Nachgang als ein Fehler vielleicht herausstellt, oder wen ich vielleicht meine völlig zu Recht die Flügel zu stutzen und sich danach herausstellt, es war alles ganz anders. Mein Bruder sieht all diese Dinge. Er weiß um all diese Dinge. Und er sagt, ich verdamme dich nicht. Die Leute, die sich diese frohe Botschaft anschauen und sagen und daran hängen bleiben, dass sie sich unterstellen müssen, dass sie etwas aufgeben müssen, dass sie sich verändern müssen. Das ist eigentlich Traurige. Haben nicht gehört, haben nicht verstanden, dass wir keinem zornigen Herrn dienen. Dass Jesus Christus, der König in meinem Leben sein möchte, so wie wir es auch nächsten Sonntag hören werden, ich bin milde. Ich verstehe dich. Und er holt mich genau dort ab, wo ich aktuell stehe. Und er möchte mit mir einen neuen Weg gehen. Er nennt es hier den unteren Weg. Den will er mit mir gehen. Der Schlüssel dazu ist, dass wir unsere Tore öffnen. Dass wir bereit sind, unsere Herzen zu verändern. Uns verändern zu lassen von dem guten Geist, der da in uns wohnt. Und vielleicht noch eins als Rausschmeißer sozusagen. Das wird uns kosten. Das wird uns richtig kosten in dieser Welt. Diese Welt ist besessen davon, wer Erster ist, wer der Größte ist, wer der Schnellste ist, wer der Reichste ist, wer der Leistungsfähigste ist. Und in dieser Welt ist es gut und angemessen, nach den Maßstäben dieser Welt genauso zu agieren. Wer sich mit Politik beschäftigt, ich schwöre euch, ich gebe euch 10 Minuten, dann findet ihr genau das. Da werden Dinge gesagt und behauptet, da werden Dinge zitiert, einfach nur um seine Ziele durchzusetzen. Und da geht es nicht um die Sache. Und wenn wir aufstehen als Kinder Gottes, wir müssen noch nicht mal aufstehen, wir müssen einfach nur nicht mitmachen, dann kostet uns das was. Und das wird wehtun. Das wird uns von manchen Menschen, die wir als Freunde erachtet haben, trennen. Petrus sagt dazu, sorgt euch nicht um diese vorübergehenden, leichten Anfechtungen. Ich glaube, der Apostel Petrus ist an der Stelle ein bisschen sarkastisch vielleicht. Der weiß sehr wohl, was uns das kostet. Aber am Ende des Tages, und das gehört dazu, fügt euch dem Willen Gottes, dass wir akzeptieren, dass der Gerechtigkeit sehr wohl Genüge getan wird, nur eben nicht durch uns. Und so wünsche ich uns allen, dass wir in unserem Herzen finden, uns dem Willen Gottes zu fügen, dass wir Hoffnung daraus ziehen können, dass unser Herr uns versprochen hat, uns auf diesem Weg zu begleiten und dass wir ein Stück Zufriedenheit finden in der Tatsache, in dem Bewusstsein, dass es seine Wege sind, die wir gehen und ihn nichts überrascht. Amen.
Amen.